Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 18. Senioren im Straßenverkehr. Sicher unterwegs oder Gefahr am Steuer?
Wir sind hier heute in Berlin bei der Björn Steiger Stiftung und ihrem Verkehrsexperten Siegfried Brockmann. Ich freue mich sehr, dass wir hier sind, nicht zum ersten Mal. Aber als ich hier über die Straße gekommen bin, habe ich schon wieder gesehen, ich schaffe es gerade, obwohl ich glaube, doch auch noch sportlich bin, bis zum Mittelstreifen. Denn so kurz sind hier zumindest in manchen Teilen Berlins die Taktungen auf der Straße für Fußgänger. Und ich frage mich, Herr Brockmann, ja, wie soll es eigentlich Menschen gehen, die 70, 80, vielleicht sogar 90 Jahre alt sind oder auch gar nicht mehr so gut zu Fuß im Straßenverkehr? Ist Ihnen das auch schon aufgefallen?
Ja, tatsächlich sind die Ampeln natürlich nur ein Teilproblem, eigentlich sogar das deutlich kleinere Problem. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, wie wohl fühle ich mich dann auf so einem Übergang, wenn zur Hälfte dann die Ampel rot wird und ich ja nicht mehr allzu viele Möglichkeiten habe. Zurück dauert es dann genauso lange wie vorwärts. Also muss ich den Rest ja bei Rot zurücklegen. Das Problem ist tatsächlich, dass die Regularien das hergeben, denn man rechnet die sogenannten Räumzeiten mit ein. Das bedeutet, die Zeit, die also benötigt wird, um den Autoverkehr in der einen Richtung, wenn er den Rot hat, abzuwickeln, also den ganzen Abbiegeverkehr zum Beispiel. Und dann erst würde es für den Fußgänger problematisch. So ist die Lesart, aber das stimmt natürlich nicht, weil der Fußgänger ein anderes Problem hat, nämlich mit abbiegenden Fahrzeugen, die eben darauf warten, in diese Straße einzubiegen. Und wir erleben es leider immer öfter, das ist ja auch ein Zeichen der Zeit, dass diese Autofahrer sehr ungeduldig werden und dann eben schon ziemlich ruppig an diese Fußgänger heranfahren und meinen, sie könnten es damit beschleunigen.
Darüber wollen wir heute reden, über die Rolle von Senioren im Straßenverkehr. Die einen fühlen sich da ja bedrängt, gedrängelt, von der Straße weggefegt. Die anderen sind, Sie haben es angesprochen, genervt, weil sie sowieso so viel zu tun haben, sich durch den Verkehr quälen müssen. Und dann sind dann auch noch diese Fußgänger da. In Deutschland beträgt der Anteil der Bevölkerung ab 60 Jahren mittlerweile etwa 25%, sogar knapp darüber. Das heißt, jeder vierte Mensch, der in Deutschland lebt, ist älter als 60. Nun sind diejenigen, die 60 sind, wir beide wissen das nicht, gleich diejenigen, die 60 sind, sondern es gibt sehr, sehr fitte Leute und andere, die schon wirklich so wirken, als seien sie im Rentenalter. 60 ist das neue 40, sagt die einen, und die anderen sagen aber eher, oh Gott, mir geht's nicht mehr so gut. Auch ich denke mal, wie gesagt, naja, wo machen wir hier die Grenze, wo ziehen wir die Grenze? Vor allen Dingen, ist die Rücksicht für ältere Menschen im Straßenverkehr in den letzten Jahren zurückgegangen?
Also ich glaube, wir müssen zu Beginn unseres Gesprächs schon mal gleich sehr deutlich unterscheiden, mit welchem Verkehrsmittel die Senioren unterwegs sind. Das ist das eine. Also es macht einen Riesenunterschied, ob sie zu Fuß sind, mit dem Fahrrad oder eben selber noch Auto fahren.
Dann deklinieren wir es mal durch.
Ja, und beim Thema Auto ist es natürlich erstmal so, dass die Gefahr für andere und nicht nur für einen selber deutlich steigt, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, das Fahrzeug sicher zu führen. Und da sehen wir eben sehr klar, dass jenseits der 75 die Unfälle, die Senioren selbst verursachen, drastisch ansteigen. Also sie verursachen 75% aller Unfälle, in denen sie beteiligt sind, da selber. Das ist eine Zahl, die liegt genauso hoch wie bei unserer Hochrisikogruppe der 18- bis 21-Jährigen. Und da muss man natürlich für den Teil schon mal sich gewisse Dinge und Maßnahmen ausdenken. Auf dem Fahrrad ist das wieder was anderes. Da haben wir in der Vergangenheit relativ wenig hochbeteiligt Tag der Senioren gehabt. Das lag einfach daran, dass sie nicht nur vielleicht unsicher waren, sondern auch vielleicht Knieschmerzen haben, mit Luftnot zu kämpfen haben. Die sind einfach nicht mehr Fahrrad gefahren. Die haben natürlich jetzt mit Elektrofahrrädern eine völlig neue Mobilität gewonnen. Was ja erstmal schön ist, denn wenn alte Leute nur noch zu Hause sitzen, dann schreitet der Verfallsprozess natürlich viel schneller voran. Also auf der einen Seite eben wirklich eine gute Sache, auf der anderen Seite aber natürlich auch wieder ein zusätzliches Gefährdungspotenzial. Denn Pedelecs haben ja auch spezielle Probleme, sind etwas schwerer als normale Fahrräder, sind im Zweifel eben auch schneller als normale Fahrräder. Und auch da brauchen wir eben eine völlig separate Betrachtung auf das Problem, auch unterschiedliche Lösungsansätze. Und das dritte Thema ist der Senior als Fußgänger. Wobei man sagen muss, Fußgänger sind wir erstmal alle. Selbst wenn wir Autofahrer wären, müsste man vielleicht zu seinem Parkplatz laufen oder als Benutzer des ÖPNV müsste man zur Haltestelle laufen. Also wir sind erstmal alle Fußgänger, solange man überhaupt noch in der Lage ist, zu Fuß zu gehen. Und dann muss man einfach wissen, dass wir hier eine völlig eigenständige auch Unfallart haben, nämlich den sogenannten Überschreitenunfall. Also das heißt, Personen, die von der einen Fahrbahnseite auf die andere wollen, während wir beim Radverkehr ja im Wesentlichen den Abbiegeunfall haben. Schon da sieht man, dass wir eben nicht alles in einen Topf werfen dürfen. Was wir wissen ist, dass jeder zweite getötete Fußgänger jenseits der 70 ist. Und da sieht man eben schon, dass wir uns da dieser Frage auch besonders widmen müssen.
Fand ich toll, dass Sie so durchdekliniert haben. Und fangen wir an bei den älteren Menschen, die Auto fahren. Da gibt es ja Länder, Italien gehört dazu, wo man als, glaube ich, über 75-Jähriger jährlich nachweisen muss, dass man noch fahrtüchtig ist. Man muss also zu einer Prüfung gehen. Hin und wieder flackert das meistens im Sommer als Sommerthema auch hier auf, wird dann aber sofort nach einer erregten Diskussion wieder ad acta gelegt. Nur wenn ich Ihnen zuhöre und genau zuhöre, dann ist es ja scheinbar wirklich so, dass ab 75 möglicherweise bei einem Teil der Bevölkerung körperliche Einschränkungen kommen. Altersbedingt, keiner will das gerne hören, aber es ist halt so, müssten wir, weil wir doch alles regeln, warum lassen wir da freien Lauf und regeln das nicht?
Ja, also die Forderung ist tatsächlich relativ einfach gestellt und auch naheliegend. Das Problem liegt im Detail. Also je tiefer man sich mit der Frage befasst, umso schwieriger wird der Lösungsansatz. Einfach weil die körperlichen Gebrechen gar nicht die entscheidenden sind. Also die, die einem am ehesten noch einfallen, sind vielleicht Schulter-Nacken-Probleme. Man kann den Kopf nicht mehr so weit drehen, also infolgedessen vielleicht den Schulterblick nicht mehr richtig ausüben. Aber ernsthaft, also wenn wir uns heute die Rückspiegel beim Auto ansehen, also zwei riesige Elefantenohren zur Seite und ein großer Spiegel in der Mitte. Kann sich, wenn man tatsächlich also dann auch zwei- oder dreimal schaut, aus meiner Sicht relativ gut behelfen. Und ich halte das für ein überschaubares Risiko. Das viel größere Risiko besteht in den sogenannten kognitiven Defiziten. Kognitive Defizite heißt, komplexe Situationen nicht mehr schnell und richtig zu entscheiden. Also praktisches Beispiel, man steht an der Kreuzung, will links abbiegen, es kommt einem der Gegenverkehr entgegen, also Autogegenverkehr, aber natürlich auch Radfahrer und Fußgänger haben in dem Moment grün, nur nicht mit den gleichen Geschwindigkeiten. Wenn Sie jetzt also in so eine Zeitlücke zwischen zwei Autos rein wollen, dann ist es, je älter Sie werden, immer schwieriger, diese verschiedenen Verkehrsströme gleichzeitig zu beurteilen und zu entscheiden. Und
woran liegt das?
Das liegt einfach daran, dass diese kognitiven Fähigkeiten nachlassen. Und die schlechte Nachricht für alle ist, die lassen bereits mit 35 nach. Aber wie so vieles, auch wie der Muskelschwund zum Beispiel, merkt man das lange Zeit gar nicht. Und man kann es auch beeinflussen. Also Menschen, die geistig besonders aktiv sind, die haben da eine viel längere Spanne, wenn es denn keine demenziellen Erkrankungen sind, die dahinter stecken, als Leute, die vielleicht mit 55 in Frührente gehen und ab da dann gar nichts mehr machen, also Couch Potato sind. Also dieser Prozess verläuft nicht identisch, aber vom Prinzip her ist er bei jedem Menschen vorhanden. Das heißt, wir werden alle in unseren Prozessen, in der Verarbeitungsgeschwindigkeit, ich vergleiche es immer gerne mit dem Computer, ja, die Festplatte ist voll, das geht auch nicht verloren, aber der Arbeitsspeicher wird halt immer kleiner und das bedeutet, Wenn ich mich jetzt mal an Altkanzler Helmut Schmidt erinnere, der natürlich auch mit 96 noch brillante Diskussionen über die Weltlage führen konnte, hätten sie ihn gleichwohl unter Druck setzen können damit, dass er drei Entscheidungen gleichzeitig treffen muss. Und das ist etwas, was eben jungen Leuten sehr leicht fällt und alten Menschen sehr schwer fällt. Jetzt kommt das Gute, sie kompensieren, so nennen wir das wissenschaftlich. Das bedeutet, wenn man sich dessen bewusst ist, dann bleibt man halt in der beschriebenen Kreuzungssituation so lange stehen, bis weit und breit niemand kommt. Meist zum Verdruss der Dahinterstehenden, ja. Die dann, und jetzt kommt das nächste Problem, wenn die hupen und natürlich den alten Menschen unter Druck setzen, dann macht er möglicherweise dann doch wieder einen Fehler. Also das heißt, die Kognition ist das eigentliche Problem. Und jetzt kommt eben der Punkt, was wollen wir da eigentlich testen? Und das ist eben nicht so trivial. Das heißt, wir können, und dazu gibt es ausreichend wissenschaftliche Grundlagen, wir können es also nicht im Labor machen. Wir können also nicht mal im Simulator diese Menschen mal fahren lassen und gucken, machen die es falsch oder richtig. Und danach ist der Führerschein weg oder nicht, sondern letztlich muss man miteinander Auto fahren. Und jetzt kommt die nächste Hürde, ja, die 45 Minuten, die man mit vielleicht Auto fährt, da können massig komplexe Situationen entstehen, wo auch ein junger Mensch versagen würde, oder es entsteht gar keine kritische Situation, und das macht die Sache eben so komplex.
Und so der klassische Reaktionstest, wir kennen das, so Leuchtdioden an der Wand und da muss man draufdrücken in einer bestimmten Zeit, das würde nicht ausreichen, um sich ein Bild zu machen über die kognitiven Fähigkeiten?
Tatsächlich nicht. Also der einfache Reaktionstest sowieso nicht. Da sind selbst alte Leute vergleichsweise gut. Also wenn Sie jetzt jemanden vor so einen Buzzer setzen und immer, wenn eine rote Leuchte angeht, muss man da draufhauen zum Beispiel, schneiden die sehr gut ab. Da gibt's eigentlich gar nicht große Unterschiede zu jungen Menschen. Mhm. Wenn ich die jetzt gleichzeitig noch beauftragen würde, am Computer irgendwas anderes zu spielen und dann in irgendeiner Phase leuchtet dieses Licht auf, dann sieht man schon Unterschiede. Jetzt kommt aber wieder das nächste Problem. Wissenschaftlich hat man sehr gut zeigen können, dass jemand, der dort durchfällt, trotzdem ganz gut Auto fahren kann, nämlich weil er einfach gut kompensiert. Das ist ja auch eine kognitive Leistung und letztlich entscheidet sich ja ausschließlich im Auto, ob es jemand kann oder nicht. Und das Schwierige ist eben, hier ein Testprozedere herzustellen, was das so abbildet. Und jetzt kommt das große Problem, dass das vor dem Grundgesetz Bestand hat. Denn wir reden ja natürlich hier von Artikel 2 Grundgesetz, also Vulgo, die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Dazu gehört in Deutschland auch, dass man ein Auto fahren darf. Und man kann den Führerschein eben nur wegnehmen, wenn ich hinreichend Tatsachen habe dafür, dass man dazu nicht mehr in der Lage ist. Also es ist nicht so einfach, wie es sich anhört.
Aber andersrum gesagt, alle, die sich jetzt vielleicht eingangs unseres Gesprächs Sorge gemacht hätten, oh, ich bin jetzt schon 60 und in 10 Jahren ist mein Führerschein weg, oder dann kommen irgendwelche Leute auf die Idee, höhere Anforderungen an den Weiterbestand oder die Vergabe, dauerhafte Vergabe des Führerscheins zu rechten, die können beruhigt sein.
Tatsächlich sehe ich das im Moment so. Also ich kann mir kein Prozedere vorstellen, was in einer ausreichenden Anzahl korrekte Urteile generiert. Denn das wäre ja für die Verfassungsfrage entscheidend. Also dass wir hier nicht zu viele Zufallsergebnisse oder auch zufällig Falschergebnisse haben. Und weil das so ist, gibt es ja seit längerem den Vorschlag einer sogenannten Rückmeldefahrt. Auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat hat ja einen entsprechenden Beschluss gefasst. Denn wir wollen zumindest eins machen, dieses Erkenntnisdefizit beseitigen. Wie bei so vielen anderen Dingen sind das ja schleichende Prozesse. Das heißt, die Senioren sind sich oft gar nicht bewusst darüber, wie schlecht sie inzwischen kognitiv geworden sind, halten sich oft, gerade Männer, für sehr gute Autofahrer, auch wenn Beifahrer das im Zweifel schon völlig anders sehen.
Die haben Angst. Die
ja, genau. Und man lässt dann eben auch solche Sachen nicht an sich ran. Das ist auch ziemlich vermintes Gelände in Familien, teilweise sehr schwer anzusprechen. Und diese Rückmeldefahrt würde eben dafür sorgen, dass man zumindest einen Erkenntnisgewinn hat. Und mit Erkenntnisgewinn kann man natürlich auch sein eigenes Verhalten anpassen. Und jetzt kommt der nächste wichtige Punkt, dass wir öffentlich immer nur zwischen Schwarz und Weiß, Ja und Nein diskutieren. Mhm. Aber das ist eben viel zu kurz gegriffen. Wenn wir mal uns aufs Land versetzen, also kleine Ortschaften, wo ja das Problem noch viel evidenter ist, weil es da gar keinen vernünftigen ÖPNV gibt, dann kann es sehr gut sein, wenn ich mir meiner Defizite bewusst bin, dass ich sage, okay, die bekannten Wege zum Arzt, zum Supermarkt, zur Apotheke, die kann ich noch fahren, wenn ich auch vielleicht ein bisschen konservativ fahre und im Zweifel stehen bleibe, dann gelingt das noch sehr gut. Ich fahre halt nur nicht mehr in die große Stadt rein, was ich bis dahin vielleicht gemacht habe. Und deswegen kann der Erkenntnisgewinn alleine schon zu einem großen Sicherheitsgewinn führen.
Aber das, Herr Brockmann, setzt ja voraus, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass mich jemand dann auch ein bisschen in diese Richtung bringt, ohne dass ich das als große Einschränkung oder Bevormundung ansehe. Es gibt so einen wunderbaren Film mit Clint Eastwood, der spielt einen älteren Mann da mit einer Familie, mit der er nicht so gut auskommt, und irgendwann schenken die ihm dann, weil er auch schon in die Jahre gekommen ist, so ein Handy, so ein Super-Size-Handy mit großen Tasten. Und er sieht sich das an und guckt seine Familie an und sagt nach dem Motto, habt ihr es noch alle? Und dieses Gefühl, weil man sich natürlich so fühlt, als sei man immer jung, ist natürlich eins, das man überwinden muss. Wie schafft man hier mit Sensibilität oder Aufklärungskampagnen, ich weiß nicht, dieses Bewusstsein den Menschen nahezubringen, ohne dass sie sich drangsaliert, bevormundet fühlen?
Also erstmal ist es so, dass wir natürlich in dem Moment, wo wir das Wort Prüfung vermeiden und auch klar kommunizieren, dass es nicht um den Verlust oder Erhalt der Fahrerlaubnis geht, schon mal den ersten wichtigen Schritt gemacht haben. Weil es hier natürlich um eine Frage der Wertschätzung geht, auch älterer Leute, die einfach, denen wir sagen, also es gibt Dinge, die lassen im Alter nach. Guck doch mal, ob du dazu gehörst, ob einzelne Dinge darauf zutreffen für dich. Und das kann keiner besser beurteilen als Experten, die mal mit dir fahren. Ich finde, das ist eine Kommunikation, die kann man sich auch im Alter gut gefallen lassen. Und ich kenne niemanden, der an solchen Rückmeldefahrten teilgenommen hat, der im Nachhinein dann, auch wenn man Bewertungsbögen verteilt, gesagt hat, also das fand ich jetzt furchtbar oder so. Ganz im Gegenteil, die allermeisten nehmen viel Erkenntnis mit und es bleibt ja dabei, dass wir sie als entscheidende Individuen belassen. Das heißt, sie dürfen selber sehen, wie sie mit dem umgehen, was sie da erfahren haben.
Technisch nennt man die so Rückmeldefahrten?
Ja, tatsächlich, weil es eben nicht um eine Prüfung geht, weil es darum geht, diesen Begriff zu vermeiden, weil es darum geht, eine Rückmeldung zu bekommen über das, was ich hier abliefere im Verkehr.
Und die mache ich mit wem? Mit dem Fahrlehrer oder wie?
Ja, der Punkt ist eben, dass das zurzeit ja nur ein Vorschlag ist, also eine freiwillige Maßnahme, die beispielsweise Fahrschulen anbieten, beispielsweise auch der ADAC anbietet. Kann man hingehen, das muss nicht zwingend ein Fahrlehrer sein, das kann auch ein anderer Experte sein, in seltenen Fällen und dann aber auch idealerweise ein Verkehrspsychologe, das wird nur nicht allzu häufig vorkommen. Die einzige Hürde, die wir ja hier noch nehmen müssen, ist, dass es eben eine freiwillige Veranstaltung ist und so sieht es auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir da noch einen Schritt weiter springen müssten. Denn wie bei allen Dingen, bei jungen Fahrern haben wir ein ähnliches Problem, melden sich immer die freiwillig, die noch ein ziemlich gutes Gefühl dafür haben, dass sie es auch können. Alle anderen, die schon so eine Ahnung haben oder auch schon zwei Unfälle in den letzten zwei Jahren, das kann man an seinem Schadenfreiheitsrabatt immer gut sehen, die lassen das lieber bleiben, weil sie eigentlich gar nicht genau wissen wollen, wie es um sie steht. Und deswegen brauchen wir diese Rückmeldefahrt immer noch unter vier Augen, aber doch als Obligatorium. Das bedeutet, meiner Meinung nach sollte man ab dem 75. Lebensjahr in regelmäßigen Abständen eine solche Rückmeldefahrt absolvieren müssen. Und was den Kostenfaktor betrifft, kann ich dazu nur sagen, man muss auch alle zwei Jahre zum TÜV mit dem Auto und bewegen uns ja hier in ähnlichen Preisregionen. Also das heißt, es ist nichts, was etwa sozial jemanden in die Katastrophe stürzen würde, der sich noch ein Auto leisten kann.
Also einmal pro Jahr anmelden zur Rückmeldefahrt bei einer Fahrschule oder ADAC oder sonstiger Organisation, die das wahrscheinlich dann nach einem Kriteriumskatalog durchführt und dann attestiert, ja, prima oder eben.
Genau, wobei ich eben nicht einjährige Zyklen haben möchte, sondern also erstmal steht nur fest ab 75, weil da haben wir die statistische Evidenz sehr klar. Aber wir können uns auch andere Intervalle vorstellen, die können wir gerne nochmal gemeinsam gesellschaftlich diskutieren. Also beispielsweise, wie das beim TÜV ja auch der Fall ist, also dann erstmal ein dreijähriges Intervall, dann ein zweijähriges Intervall und wir müssen natürlich dann möglicherweise jenseits der 85 irgendwann auf ein jährliches Intervall kommen, weil da verändert sich das natürlich innerhalb eines Jahres zum Teil dramatisch.
Was passiert, Herr Brockmann, wenn Das Ergebnis ist nein. Hier gibt es große Defizite, hat man dann noch nach den Möglichkeiten, die man jetzt erörtert. Sie weisen ja darauf hin, es ist noch nicht ganz ausgereift. Aber was passiert dann? Habe ich noch eine Chance nachzuschärfen, zu trainieren oder sagt man direkt Lappen weg?
Also erstmal ist es so, dass man das selbst entscheiden darf. Also niemand wird einem das vorschreiben, weder der Begleiter noch eine Fahrerlaubnisbehörde, denn die erfährt ja gar nichts davon. Man darf das selbst entscheiden. Nun ist es erstmal so, dass ich hier relativ hohes Vertrauen in die Seniorinnen und Senioren habe. Das wissen wir auch aus Befragungen, weil die sich durchaus ihrer Verantwortung bewusst sind und eigentlich mit sehr hohem Prozentsatz sagen, also ich möchte niemanden anders gefährden. Deswegen glaube ich tatsächlich in dem Moment, wo die Erkenntnis darüber gereift ist, wie schlecht es dann, wir reden ja hier von Extrembeispielen, steht, dann werden auch die richtigen Konsequenzen gezogen. Und ich persönlich bin immer auch sehr der Auffassung, der Führerschein, den darf man sich ruhig in die Schublade legen, denn der hat auch was mit Selbstwertgefühl zu tun. Ich glaube, gerade in der Generation, in der wir beide jetzt sind, kann man sich noch sehr gut an den Tag erinnern, wo man diesen Führerschein gemacht hat.
Oh ja.
Der hat was damit zu tun, dass man erwachsen geworden ist und deswegen hat der Verlust des Führerscheins etwas damit zu tun, dass man wieder quasi zum Kind wird, also zum unmündigen Menschen, wovor ja viele alte Menschen sowieso Angst haben. Also der Führerschein darf ruhig in der Schublade bleiben, aber es würde ja viel helfen, wenn man sagt, ich ziehe jetzt die Konsequenzen, das Auto wird verkauft und ich lasse mich dann von Enkeln, Kindern oder von wem auch immer fahren. Das reicht mir völlig aus. Und jetzt gibt es noch ganz, ganz seltene vielleicht Beispiele, wo der begleitende Mensch feststellt, also das ist eine derartige Katastrophe, wir können keinen Kilometer zurücklegen, ohne dass jemand hier schwer gefährdet wurde. Und ich habe einen uneinsichtigen Menschen bei mir.
Ja, das kann ja auch bei Kindern der Fall sein. Nehmen wir an, einer meiner Söhne fährt mit mir, ne, in 20 Jahren durch die Gegend und ich heize da mit 100 durch Berlin, weil ist halt so frei und so schön und der denkt, mein Gott, ne, merkt er es noch und sagt, also so geht's nicht weiter. Welche Möglichkeiten hätte der denn dann einzuschreiten?
Das Instrumentarium dafür ist jetzt schon da, denn die Fahrerlaubnisbehörde muss natürlich, wenn sie Kenntnis davon erlangt, dass jemand nicht mehr in der Lage ist, ein Kraftfahrzeug zu führen, entsprechende Maßnahmen einleiten. Eine entsprechende Maßnahme heißt MPU oder im Volksmund Idiotentest. Der trifft also nicht nur Alkoholsünder, sondern eben auch hochbetagte Menschen. In der Regel ist das so, dass die Polizei diesen Hinweis gibt, weil sie beispielsweise jemanden dabei beobachtet hat, der völlig unsichere Fahrweise zeigt, aber nicht betrunken war und entsprechend hohes Alter hat, dann wird das der Fahrerlaubnisbehörde gemeldet. Mit den eigenen Kindern ist das etwas problematischer. Noch problematischer wird es mit Nachbarn, weil die Fahrerlaubnisbehörde natürlich immer ausschließen muss, dass da jemand nur jemanden fertig machen will. Ja, also alte Rivalitäten in der Nachbarschaft dürfen natürlich nicht über die Fahrerlaubnisbehörde ausgetragen werden. Deswegen ist das immer ein längerer Prozess, der nicht zwingend zur MPU führt. Aber den Versuch müsste man, wenn man dann tatsächlich der Meinung ist, das geht ganz und gar nicht mehr, dann natürlich mit einer begründeten Schilderung dann auch versuchen. Aber wir reden hier tatsächlich von Grenzfällen.
Nun wird unsere Gesellschaft ja älter und 25% sind schon über 60. Und dieser Altersbauch geht ja mit nach oben, wird zum Alterskopf. Das heißt, in 10 Jahren sind 25% und mehr schon über 70. Gibt es eine Möglichkeit, unsere Verkehrsinfrastruktur altersgerechter zu machen? Und wenn ja, wie kann die aussehen?
Ja, bleiben wir zunächst mal noch beim Thema Senior als Autofahrer.
Ja.
Da haben wir ja natürlich auch Möglichkeiten technischer Art. Wir haben ja in einem anderen Podcast schon über das Thema Automatisierung im Fahrzeug gesprochen. Die kann natürlich auf mittlere Sicht da eine große Entlastung bringen, wenn sie so gut funktioniert, dass man nicht mehr eingreifen muss. Denn die kognitiven Defizite bedeuten eben auch, dass eine unvollkommene Technik natürlich eine doppelte Katastrophe bedeutet. Also eine, die im Grenzfall aussteigt und sagt, Fahrer, übernimm mal selber, wird einen hochbetagten Senior erst recht überfordern. Das heißt, wenn hier Hoffnung liegen soll auf Automatisation, dann darauf, dass sie irgendwann tatsächlich ohne Eingriff des Menschen funktioniert. Das wird nicht in 2, 3 oder 5 Jahren der Fall sein, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen und dann haben wir vielleicht auch die dann jetzt in 10 Jahren schon 80 Plus sind, die können dann tatsächlich auch wieder Auto fahren, weil die Technik einfach so gut ist, dass sie das auffängt.
Also Fahrerassistenzsysteme, die noch ausgereifter sind und speziell darauf ausgerichtet sind.
Und tatsächlich das Fahrzeug auch alleine steuern können, also den Spurwechsel alleine machen können, eine Notbremsung einleiten, wenn es eine problematische Situation gibt. Das, glaube ich, wird auch mit dem Fortschreiten der Rechnerkapazitäten in 5, 6, 7 Jahren so ausgereift sein, dass man dann auch vieles auf die Technik delegieren kann.
Kommen wir nochmal zum allgemeinen Straßenbild, Straßenverkehr gerade in Großstädten, wo ja immer noch auch Senioren unterwegs sind, auch zu Fuß. Wie könnten Städte sich darauf einstellen, dass sie einen immer größeren Anteil an etwas älteren Menschen haben, gerade in Deutschland?
Also zunächst ist es ja so, dass jede Stadt, jede Kommune natürlich immer die Quadratur des Kreises machen muss. Wir haben ganz am Anfang ja schon über die Grünzeiten von Fußgängerampeln gesprochen, die in der Regel nicht ausreichen, um bequem von A nach B zu kommen, sondern irgendwann wird es dann rot und man muss den Rest bei Rot zurücklegen. Wenn ich das anders haben wollte, müsste ich teilweise natürlich den Autoverkehr so weit beschränken, dass es unweigerlich zu Staus kommt. Und diesen Spagat müssen Verkehrsplaner entweder aushalten oder die Politik gibt eben eine eindeutige Richtung vor, die dann heißt, ja, dann steht der Verkehr eben im Stau. Aber auch das ist eben nicht nur eine Frage von Individualverkehr, sondern bedeutet eben auch, dass der Güterverkehr im Stau steckt, dass Gewerbe im Stau steckt, dass, wo ich keine Busspur habe, natürlich auch der Bus im Stau steckt. Also es ist nicht ganz so trivial und deswegen glaube ich, müssen wir uns zunächst mal darauf konzentrieren, dass ich sogenannte Querungshilfen dort einrichte, wo ich sie brauche. Querungshilfen, darunter verstehen wir eine Fußgängerampel, also eine Anforderungsampel, einen Zebrastreifen oder eine Mittelinsel. Denn die drei Dinge erleichtern es alleine schon die Mittelinsel ganz wesentlich, weil ich eben dann immer nur in eine Richtung den Verkehr beobachten muss. Und wenn wir uns nochmal an die kognitiven Defizite erinnern, ist das für Senioren gerade eben ein entscheidender Faktor, die Komplexität zu reduzieren. Und deswegen nützt sowas eine ganze Menge, was die Kommunen bisher nicht ausreichend machen. Manche machen es sogar gar nicht. Ist, sich die Verkehrsströme anzusehen, was beim Auto völlig selbstverständlich ist, machen wir beim Fußgänger eben in der Regel nicht. Und das bedeutet, ich kann nicht alle 30 Meter eine Mittelinsel bauen. Ja, das wird nicht funktionieren. Also muss sie an der Stelle sein, wo ich wirklich den Querungsbedarf habe. Und den muss ich halt ermitteln. Und da haben wir, glaube ich, noch ziemlich viel Luft nach oben.
Wonach wird sich das richten, Herr Brockmann, dass, wo eben viele Menschen die Straße überqueren, das oder was sind da die Kriterien?
Ja, also die erste einfachste Hinweise habe ich natürlich über die Unfälle, die passieren. Die kann ich auf der sogenannten Unfalltypen-Steckkarte gut sehen. Also wo ich schon Fußgängerunfälle habe, da gucke ich mir natürlich die Situation mal zuerst an. Das ist jetzt die einfache Variante. Und dann sage ich, okay, wo ist hier das Problem? Vielleicht sind da parkende Fahrzeuge, die die Sicht behindern oder die Fahrbahn ist zu breit, um da halbwegs sicher rüberzukommen. Dann muss ich die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, die alle natürlich im Baukasten des Planers vorhanden sind. Die zweite Stufe ist dann schon etwas komplexer. Da gehen wir nämlich von der Frage aus, werde ich zukünftige Unfälle verhindern können? Also jeder von uns hat ja immer so ein Gefühl, so eine subjektive Unsicherheit an einer Stelle. Das kann durchaus sein, dass ich da keine Unfallhäufung habe. Trotzdem ist es dort nicht ungefährlich. Und da haben wir eben im Moment nicht die Möglichkeit, zum Beispiel Tempo 30 anzuordnen, weil das Gesetz das nicht zulässt. Und eine Städteinitiative in Deutschland, das ja schon lange fordert, allerdings bisher ergebnislos. Also Tempo 30 natürlich als ein ganz wesentliches Mittel für beide Seiten. Also erstmal verkürzt sich natürlich der Anhalteweg für das Auto dramatisch. Wenn man mal einen Fußgänger nicht rechtzeitig gesehen hat, der da vielleicht zwischen Autos hervortritt. Und auf der anderen Seite reduziert es auch das Problem für einen Fußgänger, gerade höheren Alters, die Geschwindigkeit des herannahenden Autos etwas richtiger einzuschätzen. Denn das ist für alle ein Problem. Und wenn das Auto langsamer fährt, habe ich für beide Seiten natürlich eine vernünftige Lösung gefunden.
Wir sind in Berlin. Berlin ist eine harte Stadt, aber auch mit Herz. Es gibt viele ältere Menschen hier. Lass mich einmal ein bisschen philosophisch werden, wie wir mit älteren Menschen grundsätzlich umgehen. Bei mir war so ein Beispiel aufgefallen. Ich war kürzlich in der Türkei, in Istanbul auf dem Flughafen. Und es sind ja immer mehr Menschen in fortgeschrittenem Alter, die auch gehbehindert sind oder eingeschränkt sind, unterwegs. Also unglaublich mobil, das ist toll. Es gibt an vielen Flughäfen, Istanbul gehört dazu, Einrichtungen, wo Menschen dann eben transportiert werden, die lange, lange Strecken, ist ein Riesending, dieser Flughafen da, der neu, von A nach B kommen, von einem Gate zum anderen, gerade wenn sie umsteigen, was da der Fall war. Da war jetzt ein Angestellter des Flughafens, der sammelte mit seinem Taxi dann die älteren Menschen ein und brüllte die an, dass sie jetzt gefälligst sich da reinsetzen. Das war, brüllte da auf Englisch, deswegen verstand ich das. Und ich stieg so die Wut hoch in dem Moment. Ich bin tatsächlich hingegangen zu diesem Typen und habe gesagt, was fällt Ihnen eigentlich ein, so mit den Menschen umzugehen? Doch, ach, wissen Sie, ich bin nur energiegeladen und deswegen rede ich so. Aber es war so ein völliger Mangel an Respekt. Ich meine, er ist jetzt nicht auf Türken bezogen, nicht, dass das hier einer falsch in den Hals kriegt, sondern grundsätzlich ist mir auch in Deutschland schon passiert sowas. Also brauchen wir auch sowas wie ein bisschen mehr Verständnis im Alltag gegenüber denjenigen, die jetzt nicht mit 100 Stundenkilometern zu Fuß unterwegs sind, überspitzt gesagt.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das in Deutschland einigermaßen gut funktioniert. Also ich habe da aus USA eigentlich auch nur positive Erfahrungen, wenn ich so denke. Und wo das nicht der Fall ist, da glaube ich, tut die Demografie alleine ihr Werk. Denn in einer Gesellschaft, in der jeder Dritte über 65 ist, werden wir ganz automatisch zu völlig anderen Prozeduren kommen. Nämlich alles wird etwas langsamer. Der gesamte Verkehr wird sich daran orientieren müssen, dass Leute, ich sag mal, anders drauf sind, eben gar nicht mehr schnell sein möchten, nicht mehr rasen möchten, jetzt auf das Auto bezogen. Und da werden sich alle anderen, glaube ich, durchaus anpassen müssen. Noch haben wir ja eine ausgeprägte Jugendkultur in Deutschland, teilweise sogar gegen den demografischen Befund. Ich glaube aber nicht, dass sich das noch allzu lange durchhalten lässt. Also insofern glaube ich, von der Wertschätzung her wird sich das mittelfristig ganz automatisch so ergeben.
Also mehr Lässigkeit und ein bisschen mehr Suche.
Ich glaube, das wird so kommen. Also eine Gesellschaft, in der, wie gesagt, jeder Dritte in diesem Alter ist, wird sich automatisch dahin verändern.
Herr Brockmann, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.